Was läuft im Schweizer Finanzbereich? Welche globalen Entwicklungen gilt es zu beachten? IFZ Talking Finance, der Podcast für Schweizer Finanzfachleute, präsentiert vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, ein Podcast der Hochschule Luzern Wirtschaft.
In der heutigen Folge geht es um Assets as a Service, auch Equipment as a Service genannt. Ich freue mich sehr, Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Gesprächspartner vorzustellen. Es ist Dr. Lars Rüssberg. Herzlich willkommen, Lars.
Ja, grüß dich, Thomas. Schön, dass wir zusammenkommen können heute.
Ja, ich würde dich gerne kurz vorstellen. Du hast Finanzwirtschaft studiert, dich dann früh fokussiert auf Finanzierungen und die Kreditwirtschaft. Du hast in einer Privatbank, in der Privatbank der Böttcher Gruppe, das Thema Markterfolge verantwortet und warst immer an der Fragestellung dran, was gibt es an neuen Regelungen und wie kann man das pragmatisch umsetzen. Aktuell bist du seit rund 10 Jahren selbstständig tätig und berätst Banken, Leasing- und Factoring-Gesellschaften betreffend Innovationen und Sales-Themen.
Ja, genau.
Habe ich etwas vergessen oder ist das?
Nein, das passt wunderbar. Das hast du gut zusammengefasst.
Sehr gut. Kommen wir auf das heutige Gesprächsthema. In der Industrie gewinnen solche Assets as a Service Geschäftsmodelle zunehmend an Bedeutung. So bieten einige Hersteller aus verschiedenen Branchen ihren Kundinnen und Kunden bereits die Möglichkeit, Assets zu nutzen und ausschließlich für die Inanspruchnahme zu bezahlen. Also Beispiele sind Trumpf, was man etwa hört, Paper Part nennt sich das. Es gibt die Firma Jungheinrich mit Power by the Hour. Oder die Lindner Traktorenwerke, die bieten ein Pay-per-Use an. Vielleicht kannst du das noch etwas differenzieren. Was bedeutet jetzt Equipment as a Service oder Assets as a Service?
Ja, das ist natürlich eine neue Art, die Absatzförderung zu machen. Also im Grunde kann man das unter dem Gesichtspunkt der Absatzförderung des Herstellers im Wesentlichen sehen. Und das hat er früher gemacht, indem er Rabatte gegeben hat oder was auch immer, den Kunden natürlich das Angebot schmackhaft gemacht hat. Und jetzt kommt eigentlich der Finanzierungsaspekt hinzu. Und es kommt etwas Neues hinzu, was also nochmal anders sich aufstellen lässt bei den Herstellern als bisher. Und das Neue ist eigentlich, dass ich weggehe vom One-Time-Sale. Also früher hat man gesagt, okay, also ich gebe dir den Rabatt auf den Traktor zum Beispiel oder die Laserschneidmaschine von Trumpf und dann hast du sie und dann ist das entsprechend in Ordnung. Und jetzt kommt man eigentlich zunehmend dahin, dass also auch der Hersteller selber oder sein Finanzpartner die Finanzierung übernimmt. Also man kommt vom One-Time-Sale zu einem Recurring Revenue, also einem laufenden Ertrag auch aus den Finanzierungsgeschäften. Und das hat neue Formen mit sich. Also wenn der Hersteller bis jetzt eigentlich das Objekt verkauft hat, dann war die ganze Finanzierungsthematik beim Käufer oder beim Nutzer des Objektes. Und jetzt kommt ein neues Thema hinzu, dass eben der Finanzpartner mit drin ist. Und das macht die Sache nochmal zunehmend spannend. Und dann erweitert sich das Ganze nochmal, indem ich jetzt neue Modelle habe, die du gerade schon angesprochen hast. Power by the Hour ist eigentlich so ein altes Thema, auch von Rolls-Royce. Die haben ganz früher mal damit angefangen. Oder wir kennen es eben auch aus der sogenannten ITK-Branche, aus den Kopierern, die Pay-per-Click gemacht haben, aber eben entsprechend manuell gesteuert. Also diese Pay-per-Use-Modelle, über die wir heute ja auch dann im Laufe der Veranstaltung sprechen, sind nicht wirklich neu. Aber was neu ist, dass eben die Assets über IoT mittlerweile angebunden werden können. Es gibt mittlerweile Milliarden von Assets, die sprechen können und Daten senden. Und dann ist es natürlich ganz interessant, also diese Daten vom Asset kann ich nutzen in vielerlei Hinsicht. Der Hersteller nutzt es zum Beispiel für Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung, dass es erst gar nicht kaputt geht, sein Asset, sondern immer verfügbar ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie können sich die Finanzdienstleister da dranhängen, um eben ihre Modelle, Finanzierungsthemen entsprechend auch rechnen zu können.
Also vielleicht noch eine Anmerkung: Mit IoT ist das Internet of Things, das Internet der Dinge gemeint, das dann eben es möglich macht, dass Geräte miteinander oder ja, mit Besitzerinnen, Besitzer, Hersteller und so weiter kommunizieren.
Ja, absolut. Entschuldigung, also man ist nach einer Weile so in diesem englischen Sprachgebrauch, dass einem das so locker von der Zunge geht, aber da hast du vollkommen recht. IoT steht für Internet der Dinge. Und ich spreche eben ganz oft von IoT-Based Finance. Und von daher ist mir das jetzt so locker von der Zunge gegangen.
Perfekt. Vielleicht können wir noch etwas mehr Klarheit schaffen, wenn wir sagen, okay, wir versuchen Assets as a Service von Miete, Leasing und Pay-per-Use irgendwo zu unterscheiden. Gibt es da eine Denkweise, die das vereinfacht, die Begriffe zu unterscheiden?
Ja, lass mich dazu ein bisschen ausholen vielleicht. Also vielleicht müssten wir noch mal ein bisschen genauer gucken, was ist eigentlich alles Asset as a Service? Und warum ist es so spannend gerade? Und es gibt erste Studien, die eben zeigen, dass also Hersteller nicht so und so viel Prozent, sondern das so und so vielfache ihres Ertrags generieren können, wenn sie dieses Thema Asset as a Service oder Equipment as a Service betreiben. Und ich mache mal ein Beispiel aus dem Thema, aus dem Bereich Automotive Finance. Denn die ganzen Themen Automotive Finance sind meistens ein bisschen weiter als in der Industrie. Mein Motto ist da immer B2B follows B2C. Und wir brauchen ja nur auf die Straße zu gehen. Da steht ein Carsharing-Auto oder ein Scooter, den ich einfach mieten kann. Das sind ja auch entsprechende Mietmodelle. Und was macht der Hersteller? Wenn ich jetzt mal ein Auto mir anschaue, ich könnte es kaufen. Das ist zunehmend teuer. Die Objekte steigen ja auch immer im Preis. Deshalb sind die Finanzierungsmodelle natürlich gefragt. Aber der Hersteller verbindet natürlich seine Services damit. Also er unterstützt dich bei der Nutzung des Ganzen. Er übernimmt die Reparaturen, er gibt Wartungsverträge raus. Also du musst in die eigene Werkstatt gehen. Also du hast einen, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf oder es ist keine Werbung, also es ist einer der großen.
Wir dürfen schon Beispiele nennen, das ist kein Problem.
VW oder Toyota, der musst du halt in die VW oder Toyota Werkstätte, jetzt habe ich die beiden größten weltweit genannt und dann wird es schon recht sein, denke ich mal. Also du musst die Originalersatzteile nehmen, damit die Garantie bleibt. Du musst zusätzliche Services nehmen, das wird verbunden mit eigenen Versicherungsleistungen. Und dann geht's natürlich, Versicherungsleistungen sind ja schon Finanzdienstleistungen, dann sind wir quasi beim Thema Embedded Finance, das ist noch so ein Stichwort, auf das wir vielleicht nachher nochmal zurückgehen können. Es wimmelt also von irgendwelchen Fremdworten, die uns auch wieder aus dem Englischen natürlich geläufig sind. Und dadurch, dass eben diese ganze Leistungstiefe beim Hersteller entsteht, verdient er eben, ja, in manchen Studien bis zum Fünffachen des bisherigen, als ob er es nur im Vergleich einmal verkauft und dann ist es weg, weil dann eben die Wartungsleistung wird in einer fremden Werkstatt gemacht, um beim Auto zu bleiben. Du baust eben kein Originalersatzteil ein und so weiter. Und das macht die Sache so spannend, dass eben nicht ein paar Prozent, sondern das X-fache, vielleicht das im Schnitt das Zwei- oder Dreifache des Ertrages erzielt werden kann. Und das ist natürlich ein Riesenhebel. Und da müssen wir jetzt gucken, später im Gespräch, wie sich Finanzdienstleister dort embedden können, sich einbinden können und wie sie natürlich gewisse Risiken übernehmen werden aus dieser ganzen Leistungskette sozusagen und dafür dann auch einen entsprechenden Anteil am Ertrag sich rausschneiden können. Und für den Nutzer hat es natürlich Vorteile. Also ich fange nochmal an, das IoT, das Asset kann über IoT, ist angebunden über Sensorik und kann Daten senden. Man weiß, es ist da, an einem bestimmten Ort. Man weiß, es funktioniert auch, es produziert irgendwelche Teile, also Pay-per-Part, also irgendwelche Teile werden aus Blechen ausgeschnitten, auch durch eine Laserschneidemaschine etc. So dass ich also messen kann, wie viele Teile sind das etc. Da gibt es dann unterschiedlichste Ansätze, da kommen wir später nochmal auf. Und von daher habe ich da genau diese ganze Vielfältigkeit auf der Herstellerseite. Und das trifft auf der Nutzerseite natürlich auf Modelle, wo ich in einer ungewissen Umwelt bin. Wir haben jetzt Corona gehabt, wir haben Kriegswirren, die manchen eben auch beeinträchtigen. Du hast Industrien, die auf einmal Lieferengpässe haben, etc. Du bist also nicht mehr in einer heilen Welt, wie noch vor einiger Zeit vor Corona sozusagen, wo wir ein stetes Wachstum hatten und wo eben viele Dinge viel kalkulierbarer waren als heute. Und dieses Unkalkulierbare, das kann ich jetzt durch Pay-per-Use natürlich in gewisser Weise ausgleichen. Ich zahle die Maschine halt in dem Umfang, wie ich sie nutzen kann. Und wenn ich keine Chips habe für mein Auto, dieses Autobeispiel ist immer ein schönes Beispiel, deshalb hören wir das wahrscheinlich von mir heute noch ein paar Mal. Dann nutze ich die Maschine halt weniger und zahle auch weniger dafür. Ich gleiche also die Ertragsströme mit den Kostenströmen an und das ist natürlich charmant. Aber es bleibt natürlich irgendwo die Frage, wer übernimmt das Risiko, das Auslastungsrisiko? Und das ist ein Thema, was noch in Einzelfällen dann gelöst werden muss. Und wenn man das auch, ich sag mal, generell in den Griff nehmen kann, für die unterschiedlichsten Industrien und Assets, dann kommt man, ich glaube, in diesen Finanzierungsthemen ein ganzes Stück weiter.
Genau, also ich seh eben diese Kostenvariabilisierung als sehr schönes Versprechen, wenn das funktioniert, wie du gesagt hast. Die Frage ist, wer trägt dann entsprechend das
Absolut.
Risiko? Es gibt ja hier verschiedene Basismodelle, oder? Wie wir
Ja.
die man allenfalls kennt teilweise, oder? Vielleicht können wir dazu noch etwas sagen, mal, wie man sich das vom Ablauf her vorstellen kann mit einem
Ja.
Refinanzierungsmodell. Das wäre ja aber das Erste, oder?
Ja, genau. Also wir haben in einer Arbeitsgruppe insbesondere vier Modelle herausgearbeitet. Wir haben das mal verglichen mit Ergebnissen, die also in der Schweiz erarbeitet worden sind. Die hatten dann fünf Modelle, aber das überschneidet sich weitgehend. Und von daher können wir vielleicht ganz kurz diese vier Basismodelle, die da sind, mal rausstellen. Und natürlich gibt es nicht schwarz und weiß, also es gibt immer Variationen dazwischen und Möglichkeiten. Und das erste wäre also, wir müssen uns immer ein Beziehungsdreieck vorstellen zwischen dem Hersteller, dem Nutzer und dem Finanzdienstleister. Und vielleicht auch da noch einen Satz zuvor, bevor wir jetzt auf die Modelle eingehen. Finanzdienstleister ist zunehmend auch eine eigene Captive. Also auch die Hersteller steigen stärker ein in das Finanzierungsgeschäft und überlassen das nicht einer fremden Bank oder Leasinggesellschaft, sondern machen das selber. Und können das machen, also als Hersteller alleine, nur ganz begrenzt, weil in Deutschland gilt zum Beispiel das KWG, das Kreditwesengesetz, und die BaFin achtet sehr darauf, dass nach Paragraph 1 KWG Leasing und Kredit unterschieden wird und dass du eine entsprechende Lizenz hast. Wenn du aber, ich sag mal, eine Absatzfinanzierung machst, also nur einen Verkauf auf Raten machst, dann ist das was anderes. Und das kannst du machen auch als Hersteller. Und wenn du sagst, okay, ich will ein bisschen mehr machen, ich will ins Mietgeschäft gehen oder so, oder ich will auch die ersten Leasing-ähnlichen Produkte anbieten, dann kommt relativ schnell in Deutschland die Aufsicht daher und das wird in der Schweiz nicht anders sein. Da ist es ja die FINMA, die das Ganze gut bewacht und entsprechend dann auf dich zukommen wird. Und dann musst du eben eine Lizenz beantragen und kannst dann, ich sag mal, eine eigene Finanzierungsgesellschaft, die dann aber beaufsichtigt ist, ins Leben rufen. Oder du kooperierst eben mit deiner Hausbank oder im Zweifel noch besser, weil die es vielleicht besser können mit einer Leasinggesellschaft. Wobei in der Schweiz ist es oft so, dass die Leasinggesellschaften sind Tochtergesellschaften der Banken, da fällt es quasi irgendwann wieder in die gleiche Bilanz. Und jetzt haben wir dieses Dreieck entweder mit dem eigenen Finanzdienstleister, aber bleiben wir mal in dem Dreieck, es ist ein fremder Finanzdienstleister dabei, dann kann der Hersteller diese Pay-per-Use-Modelle seinem Kunden anbieten. Der nutzt es und dann ist die Frage, wie wird die Maschine refinanziert? Und deshalb sprechen wir als erstes vom Refinanzierungsmodell. Die Pay-per-Use-Ebene läuft zwischen Hersteller und Nutzer. Und der Finanzdienstleister steht parat, refinanziert den Hersteller, vielleicht über ein Sale-Leaseback oder ähnliche Konstruktionen, denn wir sind und wollen uns immer in diesem Bereich der Asset-Backed Finance, also Finanzierungen, aufhalten. Also immer soll das Asset im Mittelpunkt stehen, also keine Bonitätsfinanzierung gegen Kredit und dann wird die Linie gekürzt, weil der Hersteller eine gewisse Linie nur hat und die wird dann belastet durch eine Finanzierung. Also das Asset entwickelt ein eigenes Leben sozusagen und eine eigene Finanzkraft. Und dann ist halt natürlich ganz, ganz wichtig dabei, dass ich die Restwerte beobachten kann und entsprechend auch sehe, wie ist der Wertverlauf, bis ich das Asset irgendwie wieder verwerten kann oder muss. Also soweit das erste Thema, das ist das Refinanzierungsmodell. Im zweiten Thema, das geht ein bisschen weiter, da hat der Finanzdienstleister eine höhere Verantwortung. Das ist das Finanzierungsmodell. Da geht er in die Kundenbeziehung rein und tauscht auch mit dem Kunden Daten aus. Und dieses Thema Daten sollten wir, das solltest du vielleicht nochmal als Stichwort vormerken, Thomas, bitte, sollten wir später nochmal gucken. Natürlich ist das eine Vertrauensebene, die da angesprochen wird und nicht jeder will mit jedem seine Daten teilen. Also auch von daher hängt es so ein bisschen ab, welches Modell kommt in Frage, weil ich vielleicht zu der Bank mehr Vertrauen habe als zum Hersteller, weil der vielleicht aus meiner Nutzungshistorie etwas ableiten kann über den Gebrauch des Assets und das vielleicht meinem Mitbewerber zuspielt oder so. Also das ist nochmal eine sensible Ebene und die muss auch geklärt werden. Das dritte wäre dann, dass der Hersteller selber das macht. Das ist dann das sogenannte Mietmodell. Das ist das Einfachste. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also das ist dann Ratenkauf entweder oder eine Miete. Wobei bei Miete sind wir auf einmal im ganz anderen Bereich als beim Leasing. Weil derjenige, der die Miete, das Objekt zur Miete anbietet, hat auch die volle Verantwortung für das Objekt. Während bei einer Leasinggesellschaft hast du im Grunde das Finanzierungsleasing und das Objekt gehört dir zwar letztlich, aber der Nutzer ist für die Nutzung verantwortlich etc. Und wenn das Objekt stehen geblieben ist, kann der Finanzierer sagen, okay, du hast es falsch behandelt, also kümmere dich darum, dass es wieder läuft. Wenn dir als Finanzierer auf einmal das Objekt gehört, kommt der Kunde auf dich zu und sagt, hör mal, das ist kaputt, was mache ich jetzt? Gib mir ein neues. Also nochmal eine andere Verantwortung. Deshalb ist dieses Mietmodell natürlich am besten über die Captives zu erreichen, also die herstellernahen oder herstellereigenen Finanzierungsgesellschaften, weil die natürlich am besten mit dem Hersteller kooperieren können, sich dann irgendein Backing holen vom Hersteller und dann das Asset einfach zum Hersteller geben, ein neues austauschen können, fertig. Und das letzte Modell ist eigentlich das spannendste Modell. Wir haben im Grunde jetzt gerade nur so ganz oberflächlich angekratzt, wer bilanziert das Objekt eigentlich? Und gibt es schon keine klare Antwort für, das kann man nur sagen, kommt drauf an. Und es gibt jetzt die unterschiedlichsten Kundentypen. Das ist vielleicht nochmal ein Einschub, den ich an dieser Stelle kurz machen möchte. Für wen kommt das ganze Thema überhaupt in Frage auf der Kundenseite? Und da gibt es unterschiedliche Intentionen, von Kunden, die das eben machen wollen. Also es gibt technikaffine Kunden. Die wollen immer die neueste Technologie haben. Also die sind natürlich für solche Modelle, Pay-per-Use, wo ich relativ rasch, wir kennen das beim Leasing-Auto, du kriegst dann nach vielleicht 24 oder 36 Monaten schon ein neues oder noch kürzere Laufzeit. Du hast also immer das neueste Auto oder hier die neueste Technologie, was in Sachen ESG und Nachhaltigkeit natürlich nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist, weil du vielleicht durch die neueste Technologie im gewerblichen Bereich natürlich deinen CO2-Footprint verbessern kannst und so weiter. Es gibt aber auch andere Geschäftsmodelle. Es gibt den Outsourcer, der sagt, okay, also ich will bestimmte Themen weghaben und jemand anders soll sich drum kümmern. Der ist auch ein interessanter Kunde, weil er eben die Technologie gar nicht im Hause haben will, sondern einfach sie nur nutzen will. Also hier auch wieder dieser Nutzungsaspekt. Es gibt Modelle, wo man sagt, es gibt den sogenannten Teilauslaster. Der hat bestimmte, vielleicht Einmalaufträge. Der kann also nicht jetzt sagen, ich kaufe mir eine Maschine und ich will sie jetzt die nächsten 5 Jahre nutzen. Nein, er hat nur irgendeine Spitzenauslastung, die er die nächsten 6 Monate für einen zusätzlichen Auftrag braucht und dann gibt er die Maschine wieder zurück. Also sowas findet man oft im Gabelstapler oder im Flurförderzeug, Umfeld, dass eben man sagt, okay, da kommen zusätzliche Transportlasten, die bewältigt werden müssen in Zusammenhang mit einem großen Auftrag. Und die vierte Nutzergruppe, die ich jetzt hier ansprechen möchte, das ist der Bilanzorientierte. Der möchte es eigentlich aus seiner Bilanz raushaben. Und wenn ich die anderen Modelle mir jetzt angeschaut habe und insbesondere wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die IFRS bilanzieren, also nicht nur nach dem lokalen General Accounting Standard, also in Deutschland HGB und Steuerbilanz zum Beispiel.
Oder in der Schweiz eben das nach UR-Obligationenrecht oder wir hätten noch Swiss Gap Fair, den Schweizer Standard,
Genau.
der weit verbreitet ist, genau.
Ja, sagen wir mal Local Gap und dann gibt es eben, also insbesondere zum deutschen Recht und dem Schweizer ist das sicherlich ähnlich, da bin ich aber nicht ganz so firm, den Unterschied zum IFRS. Und das ist nochmal schwieriger, weil eben Substance follows Form und von daher, oder Substance over Form, also von daher, das, was die Form gebietet, wird einfach von dem, was tatsächlich der Nutzungszweck ist, überlagert. Und dann kannst du dir noch große Mühe geben, aber die Bilanzierung landet wieder bei dir als Nutzer. Und um das jetzt so aufzulösen, gibt es eben das vierte Modell. Da sprechen wir vom Intermediärmodell, wo eben eine zusätzliche Company und Konstruktion mit reinkommt, ein SPV, ein Special Purpose Vehicle, was eben als Joint Venture zwischen vielleicht Hersteller und Nutzer und der Finanzdienstleistung oder in dem sogenannten Trumpf-Case, das ist so ein deutsches Leuchtturmbeispiel, da kommt auf einmal Munich Re als Versicherer mit rein, dort wird eine eigene Gesellschaft, die Hartford Steam Boiler, gegründet, die auf einmal Eigentümer des Nutzers, des Assets wird und das dann entsprechend dem Nutzer zur Verfügung stellt. Sodass also die Bilanz es tatsächlich gelungen ist, in dem Fall das Objekt, ein großes Objekt von Trumpf, dann eben aus der Bilanz des Nutzers rauszuhalten. Und der Hersteller muss es auch nicht mehr bilanzieren. Und das ist aber natürlich eine sehr aufwendige Konstruktion mit vielen Verträgen. Es muss ein SPV geschaltet werden und, und. Das kann ich natürlich nicht für jedes Asset machen. Das kommt nur im Ausnahmefall oder bei ganzen Fuhrpark-Engagements etc., wo eben viel Masse dahinter hängt, dann zusammen und dann lohnt es sich erst.
Okay. Ja, aufgrund der Transaktionskosten lohnt es sich dann erst ab einer
Genau,
bestimmten Größe,
genau.
ab einem bestimmten Volumen, kann ich mir vorstellen,
Ja, genau.
so ein
Also du kannst
SPV
für mich
zu
nicht den
besitzen.
einzelnen Gabelstapler finanzieren oder sowas.
Okay, aber dann würdest du diesen vierten Kundentyp, würdest du, wie soll ich sagen, abdecken, das wäre dann möglich, die Bilanz zu entlasten, das effektiv bilanzneutral
Ja, genau.
hinzukriegen.
Ja. Und also da gibt es eben Beispiele, wo eben eine große Anlage, die Hunderte von Millionen dann ausmacht, auf die Art und Weise finanziert worden ist, auch. Und dann kommen wir vielleicht auch auf noch einen ganz interessanten Aspekt. Welche Assets sind eigentlich geeignet? Und von daher kann man eigentlich sagen, alles, was Räder hat, ist natürlich in besonderer Weise geeignet. Also ich nehme mal wieder das Autobeispiel, wenn ich jetzt eine andere große Marke einfach anführen darf. Also der Tesla, den wir nutzen, finanzieren und so weiter. Und ich nutze ihn nicht mehr, weil ich nur Pay-per-Use mache. Und dann muss ich das Asset ja einer zweiten Verwendung zuführen. Entweder einem Second Life Cycle, dass es erst refurbished wird im industriellen Bereich. Oder ich kann es einfach weiterschieben. Und das Tesla-Auto könnte ja alleine von mir in München zu dir nach Luzern fahren. Und du könntest es dann ab nächster Woche sozusagen nutzen.
Genau,
Also das
sofern
ist.
dass dieses autonome Fahren sich durchsetzt und das auch mal
Ja,
erlaubt
genau.
wird, oder
Also
das
ich bin
wäre
jetzt
noch
schon
eine
ein
kleine
bisschen weiter. Du
Nebenbedingung.
merkst,
Ja.
ich bin immer einen Schritt voraus. Das ist auch meine Aufgabe, da ein bisschen vorzudenken natürlich. Also mit autonomem Fahren könntest du das Asset von A nach B schieben, aber ich sag mal, auch einen Gabelstapler, ein sonstiges Objekt, was Räder hat, kannst du natürlich schnell irgendwo aufladen. Und von daher eignen sich solche Assets auch sehr für Pay-per-Use. Also Automotive macht es wieder vor, die ganzen Mobility-Konzepte basieren darauf bis hin zum Scooter. Es gibt das ganze Thema Flurförderzeuge, also Gabelstapler etc. LKWs, alles Mögliche kann man auf die Art und Weise auch Pay-per-Use-mäßig finanzieren. Aber was wir an dem Trumpfbeispiel gesehen haben, auch also immobile Assets kann ich entsprechend mit solchen Pay-per-Use-Modellen eben rechnen. Die sind im Zweifel ein bisschen weniger flexibel, auf eine mittlere Laufzeit ausgerichtet oder eben für neue Geschäftsmodelle natürlich geeignet. Also deshalb haben wir vorhin diesen kleinen Ausflug ja auch eingebaut, der Teilauslaster. Das könnte ja ein neues Geschäftsmodell sein. Jemand Drittes neben dem Hersteller und dem Nutzer wird jetzt Betreiber dieser Anlage. Und wenn ich jetzt mal in die Nahrungsmittelindustrie gehe, also ich hat es ja gesagt, ich war bei Oetker eine ganze Weile und in der Lampe Bank, aber es gibt ja zum Beispiel Nestlé in der Schweiz. Also man könnte sich jetzt vorstellen, ich weiß nicht, ob die beiden großen Konzerne irgendwie miteinander arbeiten, aber sie haben etwas zu verpacken. Also du hast also eine große Anlage aus der Verpackungsindustrie und dann nutzt es mal heute Oetker, morgen nimmt jemand es für seine Tütensuppe und nicht der Pudding, sondern die Suppe kommt rein und übermorgen kommt ein Quark rein oder irgendein, keine Ahnung was, Schokoladenpulver oder irgendwie sowas. Und dann bist du eigentlich in neuen Geschäftsmodellen, die über dieses Ganze dann auch gesteuert werden können.
Und was mir da doch einfällt, ist, man hat auch schon über 3D-Printmaschinen gesprochen,
Sowas.
im sehr großen Ausmaß, um so etwas wie Häuser zu drucken, oder die vielleicht auch sehr finanzierungsintensiv sind, und dann könnte man so eine Maschine über
Ja.
verschiedene Verwendungszwecke dann anderen Kundinnen und Kunden zur Verfügung
Genau.
stellen.
Dann ist die Frage, wie so eine Maschine finanziert wird. Das könnte auch Pay-per-Use sein oder der Betreiber dieser Maschine kann wiederum das in kleine Stückchen zerteilen. Und jeder, der, sag mal, seine Garage damit druckt, kann sie dann nutzen und entsprechend wird auch das nur abgerechnet. Und trotzdem gibt es einmal die große Maschine, die eben von unterschiedlichen Nutzern dann betrieben werden.
Aber es braucht eine gewisse Werthaltigkeit im Kern,
Ja.
eine gewisse Messbarkeit der Leistung dann auch, und
Ja.
wie du sagst, an verschiedenen Orten diese Zweitverwendungsmöglichkeit, wenn die Laserstanzmaschine an einem Ort nicht mehr gebraucht wird, muss man sie abtransportieren können an einem anderen Ort. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie beim Leasing, wenn ich jetzt
Ja,
das
absolut.
sagen könnte. Ist nicht dasselbe, aber es ist ähnlich wie auch Skilifte in der Schweiz haben wir viele. Wenn ich
Ja.
herausschaue, haben wir jetzt gerade Schnee da. Könnte man auch abmontieren, an einem anderen Ort wieder aufbauen.
So kann man das machen. Und wichtig ist einfach diese Möglichkeit der Zweitverwendung, also der Hersteller, und das ist auch wieder ein Charme dieses ganzen Modells, nicht nur einmal daran verdient, sondern er nimmt das Gerät zurück, macht ein Refurbishing, kann dort auch dann neue Kundengruppen erschließen. Also wenn du eine Marke hast, was weiß ich, bei den Reinigungsgeräten, Kärcher ist einer der großen Hersteller, dann kannst du also sagen, okay, die Maschine kommt zurück, ist also ein Gebrauchgerät, und du kannst also jemandem, der ein neues Gerät sich nicht leisten kann, dem kannst du aber sagen, okay, hier ist eine herstellergepflegte und aufbereitete Maschine, und die ist auch hochqualitativ und viel besser als vielleicht vom Wettbewerber, wenn es ein neues Gerät ist. Und von daher kann eben der Hersteller sich dann sogar neue Kundengruppen erschließen. Also auch ein ganz interessanter Aspekt, den es im Einzelfall zu beleuchten gibt.
Jawohl, das hast du ja ganz zu Beginn gesagt, oder anstelle von Rabatten mit diesen neuen Modellen kann man versuchen, die Absatzförderung
Genau.
zu betreiben. Ganz konkret, wenn ich jetzt an einen Maschinenbauer denke, an ein Maschinenbauunternehmen als Use Case, ja, da könnte ein Unternehmen sagen, ich stelle jetzt um, ich möchte meine Maschinen nicht mehr verkaufen, wie wir es gesagt haben, mit Einmalerträgen, diesen One-Time-Sale, sondern ich möchte auf diesen Recurring Revenue umsteigen. Wenn ich so ein Equipment-as-a-Service-Modell baue oder dann umsetze, brauche ich eine nutzenabhängige Bezahlung? Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Wir haben IoT, Connectivity angesprochen. Kannst du hierzu noch etwas sagen, wie das
Ja,
dann abläuft?
also die Praxis ist, dass man nicht von jetzt auf gleich switcht von One-Time-Sale zu Recurring Revenue. Also ich kann nicht auf einmal meine ganze Produktion nur noch vermieten, da fehlen mir einfach die Umsatzerlöse, dann wird das Gap zu groß. Denn das, was an Erträgen dann ja ins Haus läuft über eine Stück für Stück Abrechnung, das kommt ja erst im Laufe der Zeit. Also ich müsste einen Riesenbereich, also ein großes finanzielles Loch stopfen. Und es gibt dazu auch so ein Modell, das ist das sogenannte Fischmodell, wo das schön dargestellt wird, wo man eben dann diesen Fischbauch hat, und der muss mit Partnern natürlich gefüllt werden. Deshalb ist das Pragmatische, dass man anfängt, und das ganz Wichtige ist, dass man überhaupt vorsichtig in diesen Modellen sich bewegt und so langsam Erfahrung sammelt für seine Assets, wenn wir jetzt mal aus Herstellersicht wieder gucken, wie funktioniert das, wie kann ich die Assets steuern, wie kommt es beim entsprechenden Nutzer an, und was für Bedürfnisse hat der letztendlich. Also pragmatisch ist, also man startet ganz vorsichtig mit ersten Finanzierungsüberlegungen und Modellen im kleinen Bereich und kann es dann ja größer werden lassen. Und ich muss natürlich auch Voraussetzungen schaffen. Also erstens muss ich sicher das Asset anbinden, also dieses Thema IoT, das Internet der Dinge. Ich muss eine entsprechende Umgebung schaffen, dass ich die Daten vom Asset sicher abnehmen kann. Ich möchte ja auch keine Betrugsfälle etc. Und von daher gibt es da eine ganze Menge zum Thema Connectivity zu tun.
Also da
Und
kommt auch das Thema Blockchain dann ins Spiel, wie
ja, da
man
könnte.
sicher, fälschungssicher Daten übertragen werden kann, dass das nicht manipuliert wurde.
Ja. Wobei ich da auch pragmatisch unterwegs wäre und würde sagen, also wir machen erstmal mit befreundeten Unternehmen und lang bekannten Nutzern die ersten Geschäfte. Da bin ich mir sicher, dass die mich nicht gleich betrügen wollen. Und erst nach und nach würde ich dann zusätzliche Technologien einsetzen, denn ein Unternehmen, was keine Blockchain-Infrastruktur hat, müsste das zusätzlich aufbauen, und dann hätten wir schon wieder eine zusätzliche Komplexität. Und ich bin erstmal dafür, dass man einfach einsteigt und die Erfahrung sammeln, wie gerade schon gesagt. Das wär die eine Sache. Dann muss ich natürlich sehen, wie kann ich das abrechnen? Und was will der Nutzer eigentlich an Abrechnung haben? Und Wenn du dir jetzt ein großes Unternehmen vorstellst als Nutzer und ich rechne dir jede einzelne Nutzung einer Maschine ab, dann wird die Buchhaltung da auch verrückt, weil sie das gar nicht nachvollziehen kann. Also muss ich mir auch Abrechnungsmodelle ausdenken, die ich mit dem Nutzer dann vereinbaren kann, sodass ich also entsprechende, ich sag mal, ein gleichlaufendes Vorgehen in den Buchhaltungen haben kann. Also es war jetzt gelegentlich, dass das BMW für die Sitzheizung, du hast angesprochen, draußen liegt Schnee, es ist kalt, dann möchtest du in dein Auto steigen, drückst auf den Knopf und jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, muss ich so und so viel Euro zahlen. Das kann ich natürlich als Privater kaum nachhalten. Wie viel Mal habe ich eigentlich gedruckt? Muss ich eigentlich dann schon der Technik vertrauen? Und wenn ich das im gewerblichen Umfeld habe und ich habe irgendeine Rechnung oder ich habe dann auf einmal Tausende von Rechnungen, die ich dann auch nochmal mit Tausenden von Zahlungsvorgängen begleichen muss, das macht alles keinen Sinn. Also da kommen eben auch viele Themen hoch. Wie kann ich diese Abrechnungsmodelle pragmatisch machen mit Sammelrechnungen und Kontingenten, die dann auch irgendwo nachvollziehbar sind? Also da kommt eine ganze Menge, was da noch reinkommt. Und von daher ist also auch keine einheitliche Lösung, one size fits all sozusagen, möglich, sondern ich muss mir individuell für mein Asset, für meine Nutzer ausdenken, wie kann ich also Pay-per-Use eigentlich für die attraktiv gestalten.
Ja, das habe ich auch schon im privaten Umfeld diskutiert. Das ist, mutet etwas speziell an, wenn man ein Fahrzeug nutzt und alles ist vorhanden, es ist drin oder auch ein Navigationsgerät und nur genau, wenn ich das dann zuschalten möchte oder den Allradantrieb noch zuschalte, dann muss ich etwas Zusätzliches bezahlen. Aber wie du sagst, das kann durchaus sinnvoll sein, um diese Zusatzservices zu verkaufen und man muss dann auch entsprechend schauen, wie rechne ich das ab. Ist klar,
Also
dass
ganz
es
sinnvoll, wenn ich da schnell einspringen darf,
ja,
ganz sinnvoll
gerne.
ist natürlich auch die Kombination immer von Finanzierungs- und Versicherungsleistungen. Also auch da kennt man das Thema Auto. Wir wollen ja ein paar praktische Beispiele auch aufzeigen, wo du eben über die Geolokalisation weißt, ich stehe jetzt an einer Grenze zu einem Nicht-EU-Staat zum Beispiel. Und da wäre es eigentlich sinnvoll, nicht nur eine Teilkasko, sondern vielleicht für die Zeit, wo ich im Ausland bin, eine Vollkasko zu haben, wenn ich nicht weiß, was mir mal dort passiert. Vielleicht kenne ich die Verkehrsregeln nicht oder sonst etwas oder werde in einen Unfall verwickelt und dann wäre das doch zu schade, wenn ich ein erhöhtes Risiko habe. Also das sind so Beispiele, die sehr einleuchtend sind und das wird sich auch, ich sag mal, in anderen Themen natürlich relativ schnell entsprechend auch durchsetzen können.
Das könnte man ja dann auch automatisieren, das fixe Regel, sobald ich diesen EU-Raum, vielleicht inklusive Schweiz, verlasse, dann würde die Versicherung entsprechend angepasst nach oben
Ja, genau. Sorry, ich
gehen.
wollte
Ja,
jetzt nicht
nein, schon gut. Alles in
die
Ordnung.
Schweiz diskriminieren. Ich hatte eher an andere Länder um uns herum und da habe ich natürlich die Schweiz auch eingeschlossen.
Genau. Nein, ist klar. Oder UK kann auch gefährlich sein, weil man
Ja,
auf der anderen
genau.
Seite
Ja, an
fährt.
sowas habe ich
Genau.
gedacht. Wenn du auf einmal auf der falschen Fahrbahn fahren musst, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung beim Abbiegen etc.
Ja, ist auch für Fußgänger teilweise gefährlich. Absolut
Das
richtig.
stimmt, genau.
Ja, eben, wir haben eigentlich die Flexibilisierung der Kostenbasis, habe ich mir noch als Gesprächspunkt notiert. Ich glaube, das haben wir vorhin besprochen, wenn man dieses vierte Modell wählt, dieses Intermediärmodell, dann funktioniert das auch, oder? Aber das
Ja.
kommt, ich glaube, man muss das ganz gut prüfen, auch wenn man auf der Anwenderseite solche Verträge dann eingeht,
Ja.
muss ich dann wirklich etwas bilanzieren und erreiche ich diese Flexibilisierung der Kosten auch von einer Einmalausgabe, von einer Investition, einer CapEx, Capital Expenditure zu einem OPEX, also zu einer operativen Ausgabe
Ja.
dann. Ich denke, da muss man einfach genügend Abklärungen treffen, im Vornherein mit dem Hersteller vielleicht auch
Ja.
zusammen, damit das wirklich funktioniert.
Und mit der Bilanzierung muss man oder sollte man auch immer gleich den Wirtschaftsprüfer mit einbinden, sodass ich also auf der sicheren Seite bin und dort nicht irgendwelche rechtlichen, steuerrechtlichen Themen nicht beachtet habe.
Was wir vorhin noch angesprochen haben und eigentlich so für später habe ich mir das notiert, eben dieser Datenaustausch, der sensibel sein kann. Das war auch schon in Gesprächen mit einem CFO eines Maschinenherstellers, der hat mir auch gesagt, ja, es wäre schon spannend, wäre interessant, das zu machen, aber eben ich habe Angst, dass die Daten oder die Maschinen manipuliert werden. Und ich glaube, hier braucht es zu Beginn eine gewisse Testbasis und man kann wahrscheinlich nicht jede Eventualität vorwegnehmen. Das muss wachsen, das muss erprobt werden und dann glaube ich, hat es auch Zukunft, im größeren Stil ausgerollt zu werden oder dass der Datenaustausch funktioniert, dass nicht irgendetwas, ja, betrogen wird, was eben nicht sein soll.
Ja, also von daher würde ich eben pragmatisch rangehen, mit Kunden solche Geschäfte machen, die ich schon kenne, wo ein gewisses Grundvertrauen da ist und erst später kann man dann ja, wie du auch angesprochen hast, weitere Technologien einbinden. Und wir sind jetzt auch gerade in diesem Arbeitskreis, von dem ich ganz kurz berichtet hatte, nochmal mit zusätzlichen Möglichkeiten konfrontiert oder darüber informiert worden. Es gibt eben Datenplattformen mittlerweile, wo eben gesichert Daten ausgetauscht werden können. Und wenn ich nun Sorge habe, dass zum Beispiel aus der Nutzung bestimmte Rezepte, wie ich etwas produziere, abgeleitet werden können, dann habe ich diesen Datentreuhänder, der im Grunde nur abrechnungsrelevante Daten dann weitergibt, aber nicht Nutzungs Themen, die einen Rückschluss auf eine gewisse Nutzung oder bestimmte Nutzungsmöglichkeiten rückschließen lassen. Und so entwickelt sich das ganze Thema immer weiter. Und ich denke, dass da sehr, sehr viel Potenzial eben ist. Und es kommt eben, dass das Technologische, dass ich durch Predictive Maintenance eine höhere Verfügbarkeit des Assets habe, dann eben mit den Finanzen zusammen und den Versicherungsthemen, wie wir durch den kurzen Ausflug vorhin schon gesehen haben. Und von daher ist es eben mit der Nutzung und der Erweiterung zum Equipment as a Service eben so ein interessantes Geschäftsmodell. Und gerade diskutieren eben ganz viele Hersteller darüber, sind vielleicht noch nicht immer pragmatisch unterwegs, aber tauschen sich eben sehr, sehr gerne aus und tun das insbesondere, damit man sich rechtzeitig mit diesem Thema beschäftigt hat, die ersten Erfahrungen sammeln konnte, dann eben auch immer ein Stückchen weitergehen kann, immer ein bisschen mehr Risiko auch zulassen kann. Und auch mehr Ertrag generieren kann durch die zusätzlichen Nutzungskomponenten entsprechend auch. Und das tut man eben, weil man auch in gewisser Weise Sorge hat, dass auf einmal einer der großen Hyperscaler solche Themen mit anbietet. Also man könnte sich ja vorstellen, dass Amazon oder andere, die auch in der gewerblichen Handelsfinanzierung mittlerweile Fuß fassen, das Thema Pay Now, Buy Now, Pay Later unterstützen oder Einkaufsfinanzierung unterstützen, dass die auf einmal auf dem Markt sind. Und dann gucken wir Europäer, sage ich es mal so, dann
Genau,
entsprechend in die Röhre.
das wäre nicht das Ziel. Also,
Und das wollen wir unbedingt vermeiden.
Du hast jetzt gerade ein paar Punkte genannt, die ihr in dieser interessanten Arbeitsgruppe auch besprecht. Wir haben vorhin über Datenplattformen, Datentreuhänder gesprochen und ein Thema, das ich auch noch ansprechen möchte, trotz fortgeschrittener Zeit, ist das Risk and Revenue Sharing. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das ihr aktuell besprecht, oder kannst du dazu noch etwas
Ja.
sagen?
Ja, klar. Also die Finanzdienstleister sind natürlich Finanziers. Also ich meine, sie sind nicht der Unternehmer. Und von daher, wenn ich anfange, entsprechend Risiken zu übernehmen, möchte ich natürlich auch einen zusätzlichen Ertragsanteil. Und Dann kommt es eben auch darauf an, wir hatten ja vorhin mal die Endkundengruppen charakterisiert, da gibt es die unterschiedlichen Motivationen. Der eine zahlt mehr, der andere zahlt freiwillig weniger dafür. Also sag mal, Pay-per-Use mit der erhöhten Flexibilität ist natürlich grundsätzlich ein bisschen teurer. Also das kennen wir auch wieder vom Automotive Finance. Das Abo-Auto, das Subskriptionsauto ist ein bisschen teurer. Die Marktpreise haben sich also von den ersten Angeboten mittlerweile schon ziemlich gut eingependelt und man kann eben sagen, ja, das ist der Preis der Flexibilität, den ich auf der einen Seite zahlen muss. Also es ist anerkannt, dass der Nutzer ein bisschen mehr zahlt, denn er hat ja auch ein bisschen höhere Flexibilität, bindet sich nicht über die nächsten 5 Jahre bei irgendeiner Laserschneidmaschine. Das andere Thema ist eben, wer trägt dieses Risiko der Auslastung? Ich könnte mir ja als kleiner Gewerbetreibender eine Maschine bestellen und wenn ich sie nicht nutze, dann zahle ich auch nicht dafür. Also muss auch der Hersteller Möglichkeiten haben, sie mir wieder wegzunehmen, damit er eben eine gewisse Grundauslastung hat und eben auch, ich sag mal, der allein über die Zeit entstehende Verlust an Wert ausgeglichen werden kann durch eine Mindestnutzung. Also da gibt es dann auch natürlich, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, wie die Produkte dann ausgestaltet sein können. Das kann man dann auch durch Mindestzahlungen dann entsprechend untermauern, etc., so dass ich also mich auch in einem In-Between befinde zwischen Leasing und Miete. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Wie sind die unterschiedlichen Produkte ausgestaltet? Aber da müsste man noch mal eine Ebene tiefer gehen. Und was natürlich jetzt auch noch mal ein ganz hoher Booster ist in diesem ganzen Thema, ist das Thema Nachhaltigkeit, womit wir uns in dem ganzen in der Arbeitsgruppe noch mal im nächsten Jahr ganz deutlich beschäftigen werden in den nächsten Meetings. Wie zahlt das Ganze ein auf das Thema CO2, Wiederverwendung der Assets, Kreislaufwirtschaft und eben ein Asset, was nicht nur einmal irgendwo genutzt wird und dann wird es verschrottet, sondern es wird dann refurbished und das sind alles aktuelle Themen, so dass man sagen kann, die Modelle erlangen eben auch über diese ESG und Nachhaltigkeitsthemen eine erhöhte Bedeutung. Und wenn man halt sieht, dass also Lieferengpässe immer noch da sind in Bezug auf Chips und so weiter, muss man sich natürlich etwas einfallen lassen. Und wir können es uns, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nicht mehr erlauben. Also ein Handy einfach wegzuwerfen, nur weil der Akku kaputt ist und nach 2 Jahren nicht mehr so will, dass man einen ganzen Tag telefonieren kann. Da muss eben auch, ich sag mal, in der Konzeption des Assets sich einiges ändern. Also auch dort eben Reparaturfähigkeit. Und da ist natürlich auch wieder der Hersteller gefragt, der ein neues Teil einbauen kann und dann zur Wertbeständigkeit seines Assets beitragen kann.
Aber so ein Modell würde genau dazu beitragen, dass man eine Geländekammer weiterdenkt, bildlich gesprochen, und
Genau.
diesen Ersatz des Akkus eben auch vorsieht, was beispielsweise bei älteren Geräten teilweise nie vorgesehen war und deshalb auch schwer technisch umsetzbar ist. Also das würde in Richtung einer größeren Nachhaltigkeit sprechen, wenn man eben auch solche längerfristigen Modelle ins Auge fasst, oder?
Ja, absolut. Also von daher beflügelt sich das gegenseitig und wir sind auch dort wieder in einer spannenden Umweltlage, die uns natürlich nahelegt, ein bisschen besser auf unseren Planeten aufzupassen und das eben auch durch solche Finanzierungsmodelle und auch technologische Unterlegung in dem Ganzen, also Austausch von Teilen etc. und ein kontinuierliches Verbessern eines Assets dann eben auch
Ja,
ermöglicht.
ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort, Lars. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen. Ich nehme sehr viele Punkte mit und vor allem bin ich extrem gespannt, wie es weitergeht, wer sich dazu entschließt, solche Modelle auszuprobieren und das auch weiter pusht. Und ich glaube, es gibt viele gute Beispiele, wo man sich daran orientieren kann, und auch eure Arbeitsgruppe, der wünsche ich alles Gute, und ich hoffe, dass es einen möglichst großen positiven Impact auch auf unsere Ökobilanz hat schlussendlich. An dieser Stelle ganz vielen herzlichen Dank, Lars, für das sehr informative Gespräch.
Vielen Dank für deine guten Fragen, und es war jetzt ganz gut, dass wir das so gemeinsam durchgehen konnten und einen roten Faden hoffentlich auch für die Zuhörer noch halten konnten.
Vielen Dank, alles Gute, bis bald.
Bis dahin, Thomas, tschüss.